Jetzt ist genau die richtige Zeit, über China zu sprechen, weil sich so viel verändert. Wir sehen so viele spannende Entwicklungen, so viele neue Technologien. China wird sicherlich ein Thema für die nächsten Jahre, Jahrzehnte bleiben. Und über die Entwicklungen lohnt es sich jetzt schon zu sprechen.
Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Am Mikrofon begrüßt euch Beate Hoffbauer. Heute dreht sich bei uns alles um China. Ganz spannendes Thema, nachdem die Führung in Peking genug hat vom, wie sie wörtlich sagt, barbarischen Wachstum ihrer Technologiekonzerne, greift die Partei durch. Sie hat den Unternehmen Fußfesseln angelegt. Unternehmen wie Alibaba, wie Tencent, wie Baidu oder auch ByteDance, dem Eigner der Video-App TikTok, die können ja inzwischen ihren US-Vorbildern Amazon, Facebook oder auch Google das Wasser reichen. Doch im Gegensatz zu ihren Konkurrenten in den USA haben die chinesischen Tech-Giganten ein desaströses Jahr erlebt. Warum? Weil sie eben reguliert werden. Anleger und Investoren sind verunsichert, sind ausgestiegen, die Aktien haben verloren. Die Frage für uns stellt sich natürlich, ist China weiterhin ein chancenreicher Markt oder ein unkalkulierbares Risiko? Und darüber spreche ich heute mit Edgar Walk. Er ist Chefvolkswirt der Metzler Asset Management GmbH in Frankfurt am Main. Ein sonniges Hallo nach Frankfurt.
Hallo, Frau Hoffbauer.
Herr Walk, das chinesische Jahr des Büffels, das wir ja gerade haben, das eigentlich glücksverheißend ist, ist und bleibt für Investoren aber turbulent. Peking reguliert eine Branche, die bisher, wenn man so will, ungebremst wachsen konnte. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?
Ich denke, man muss zwei Aspekte betrachten. Einmal haben wir es ganz klar, denke ich, mit einem Machtkampf zu tun zwischen der chinesischen Kommunistischen Partei und den großen Tech-Konzernen. Ich denke, diese Machtfrage stellt sich natürlich auch bei uns im Westen. Und zum anderen haben wir natürlich auch Tendenzen, dass die großen Technologiekonzerne eine immer stärkere Monopolmacht erreichen und Wettbewerb einschränken und kleineren Technologieunternehmen kaum noch eine Chance geben. Und hier gibt es durchaus Handlungsbedarf. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir genau die gleichen Diskussionen ja auch im Westen haben. Sollen wir die großen Tech-Konzerne auseinander zerschlagen? Sollen wir sie stärker regulieren? Und genauso diese Diskussion gibt es natürlich auch in China. Und das Spannende vielleicht auch noch an dem Tag, an dem die Technologiekonzerne stärker reguliert wurden und in den Wochen, sind die Aktienkurse der kleineren und mittleren Technologieunternehmen in China stark gestiegen. Also der Markt, die Finanzmarktakteure sehen schon, dass auch diese Regulierung positive Effekte haben kann für die kleinen und mittleren Unternehmen und für die Gesamtwirtschaft insgesamt. Also von daher würde ich sagen, man muss natürlich beobachten, es kann immer in einen schädlichen Machtkampf ausarten. Im Moment würde ich sagen, die Regulierungen sind sinnvoll. Wir führen die auch im Westen und es kann sein, dass China hier tatsächlich auch ein Frühindikator ist für etwas, was wir auch in den nächsten ein, zwei Jahren im Westen bekommen werden.
Was wir natürlich nicht so einfach durchsetzen können. Da hat eine Parteiendiktatur dann durchaus Vorteile. Die beschließt das und setzt es am nächsten Tag durch. Welche Branchen, wir haben jetzt nur über die Technologiekonzerne gesprochen, aber welche Branchen sind denn noch von dieser Regulierungswelle betroffen?
Da der Bildungssektor. Hier gab es ja private Bildungsunternehmen, die sehr profitabel waren, weil wir wissen, dass in China oder auch in Asien insgesamt Bildung eine extrem große Rolle spielt. Eltern sind bereit, sehr, sehr viel Geld zu investieren in die Bildung ihrer Kinder. Und dementsprechend ist Bildung ein Wachstumsmarkt. Aber natürlich, wenn Bildung abhängt davon, wie reich die Eltern sind, dann schafft man Chancenungleichheit. Und auch hier hat dann die Partei regulatorisch eingegriffen, um wieder mehr Chancengleichheit im Bildungssektor herzustellen. Sie sehen den ganzen Umfra-PISA-Studien etc., dass China meistens ganz vorne ist im Bereich der Bildung. Und das ist sicherlich auch ein Erklärungsfaktor dafür, dass China sich so rapid entwickeln konnte und auch im Technologiebereich so erfolgreich ist. Hohes Bildungsniveau spielt hier eine ganz große Rolle. Ein weiterer Aspekt ist der Immobiliensektor. Man darf nicht vergessen, dass die Verschuldung in China sehr, sehr hoch ist. Wenn man alles zusammenzählt, Staat, Unternehmen, private Haushalte und hier gerade die Verschuldung im Immobilienbereich sehr, sehr hoch ist und die Regierung versucht im Moment die Kreditvergabe einzudämmen im Immobilienbereich und reguliert hier sehr streng. Ja, damit kann man mittelfristig die Schulden stabilisieren oder abbauen, aber kurzfristig kostet es sehr, sehr viel Wachstum. Also wir sehen im Moment sehr, sehr schwache Konjunkturdaten aus China.
Wir sprechen vielleicht nachher auch noch über die Wachstumschancen der Zukunft, weil China ja auch jede Menge Herausforderungen hat. Wie überraschend kam eigentlich diese Wende? Also es ging ja schon so ein bisschen los, damals mit dem Alibaba-Gründer Jack Ma. Das war so im Herbst vergangenen Jahres. Da ist er so ins Visier der politischen Führung geraten. Dann ist dieser reichste Mann Chinas ja abgetaucht. Man hat sich Ewigkeiten gefragt, wo ist er überhaupt? Ja, lebt er noch? Ist er irgendwo im Arbeitslager oder ich weiß nicht was? Und er konnte seine Finanztochter, diese Ant Group, auch nicht an die Börse bringen, was ja so geplant war. Was ja eigentlich überrascht, ist, dass Peking oder die chinesische Führung zugelassen hat, dass diese Unternehmen ja gigantisch wachsen konnten, ja auch mit Börsengängen an den US-Börsen, dass nicht früher eingegriffen wurde. Sie sind ein Kenner der Szene. War diese Diskussion auch dort langwierig oder kam sie eher überraschend und plötzlich, dass man nun gesagt hat, jetzt regulieren wir, bevor sie viel zu groß sind?
Ja, also man konnte schon in Regierungsstudien oder Regierungsveröffentlichungen von 2012, 2013, 2014 schon sehen, dass diese Themen diskutiert wurden innerhalb der Regierung. Ich denke, man hat nochmal auch gewartet vor dem Hintergrund des Handelskonflikts mit den USA. Da wollte man vielleicht auch nicht die eigenen Unternehmen schwächen. Und nachdem der Konflikt sich jetzt beruhigt hat, hat man dann vielleicht den richtigen Zeitpunkt gesehen, jetzt hier regulatorische Änderungen vorzunehmen. Aber es kommt nicht aus dem blauen Himmel. Es wurde sicherlich vorbereitet. Aber ganz klar, ich muss auch sagen, ich bin auch überrascht worden, dass es jetzt so schnell und so heftig kommt. Aber klar, ich meine, die Regierung hat halt diesen Handlungsbedarf gesehen und hat dann entsprechend agiert. Und sie hat damit auch Handlungsfähigkeit demonstriert, ganz eindeutig.
Ja, und man sieht ja jetzt auch, diese Gründer dieser großen Konzerne haben es ja ganz, ganz eilig, viel, viel Geld unters Volk zu bringen. Da geht es also wirklich um Milliarden. Also zum Beispiel hier auch dieser Smartphone-Hersteller Xiaomi, der hat fast 2 Milliarden Euro an eine Stiftung für wohltätige Zwecke gegeben. Oder auch so ein Internethändler 1,3 Milliarden für die Entwicklung ärmerer ländlicher Regionen. Das ist ja ganz im Interesse von Parteichef Xi Jinping. Welche politischen Ziele verfolgt er?
Ich denke, für ausländische Investoren ist wichtig zu sehen, dass sie nicht an erster Stelle stehen, wenn sie in China investieren. Ich denke, aus den USA sind wir es einfach gewohnt, dass der Aktienmarkt der Aktionär ganz weit oben steht in der Rangordnung, in der wirtschaftlichen Rangordnung. Der ehemalige Präsident Trump hat ja auch jeden Tag auf den Aktienmarkt geschaut und hat es als Indikator gesehen, wie gut seine Politik ist. In China haben wir hier ein anderes Bild. Jetzt vor allem in den letzten Wochen, Monaten bekommen das Aktionäre nur noch an zweiter, dritter oder vierter Stelle stehen und nicht mehr an erster. Es geht darum, der chinesischen Regierung den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Wir sehen ja auch im Westen, dass teilweise wir große gesellschaftliche Konflikte haben, auch in den USA. Da geht es um Chancengleichheit, um Einkommensunterschiede. Ich denke, dahinter steckt in China der Wunsch, praktisch den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, auch wenn es Wachstum kostet und auch wenn man den Aktionär dann etwas benachteiligen muss. Das heißt ja nicht, dass man jetzt als Aktionär enteignet wird, sondern man steht halt etwas weiter unten in der Rangordnung.
Ja, also auch im Interesse des sozialen Friedens in China. Das ist ja durchaus auch ein hehres Ziel. Wie sollten jetzt Anleger und Investoren mit dieser Situation umgehen? Bleibt China auf dem Zettel?
Ich denke, ja. Entscheidend für den Ertrag ist das Gewinnwachstum der Unternehmen. Und ich denke, es gibt viele spannende Branchen, Wachstumsbranchen in China, die sehr viel mittelfristiges Potenzial haben, Konsum, Industrie, Technologie, trotz allem auch Gesundheitswesen. Und auch die chinesische Regierung hat großes Interesse daran, diese Sektoren weiterzuentwickeln und zu sehen, dass diese Unternehmen in diesen Branchen oder Sektoren prosperieren. Und dementsprechend investiert man dann auch im Einklang mit der Regierungspolitik und hat hier, denke ich, ganz gute Perspektiven mittelfristig. Hinzu kommt, China hat einen etwas anderen Konjunkturzyklus als wir in Europa und den USA. Dementsprechend gibt es auch gute Diversifikationsvorteile als Anleger. Also man hat einen Aktienmarkt, der etwas anders sich verhält als der europäische und der amerikanische. Dadurch hat man etwas, kann man etwas die Schwankungsbreite im Portfolio reduzieren. Ich denke, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Und vor dem Hintergrund, es gibt immer noch attraktive Investitionen auf Einzeltitelebene. Ich denke, es ist nochmal wichtig, dass man auch jemand hat, der vor Ort ist und die Unternehmen besuchen kann, die Unternehmen analysiert. Und wie gesagt, diese Vorteile der Diversifikation sprechen dafür, dass man China jetzt nicht plötzlich nicht mehr auf dem Zettel haben sollte bei den Investitionen.
Nun haben Sie von Metzler, haben jemanden vor Ort? Sie haben auch einen Metzler Chinese Equity Fund. Der ist allerdings nur für professionelle Anleger, institutionelle Investoren. Für einen Privatanleger ist es ja nicht so einfach, in China auch investiert zu sein. Wie können Anleger überhaupt investieren?
Ich muss mich korrigieren. Im Vorgespräch habe ich gesagt, wir haben vor, nur für institutionelle Investoren. Tatsächlich haben wir noch einen weiteren Fonds aufgelegt, in dem auch Privatinvestoren investieren können.
Na bitte.
Das wusste ich noch nicht im Vorgespräch. Tut mir leid. Genau, also eine Vorlösung, denke ich, macht durchaus Sinn. Und ich denke, es sollte halt, der Portfolio-Manager sollte halt nicht in Frankfurt sitzen, sondern man soll den Kooperationspartner in China haben. Wir haben einen der größten Asset Manager in China als Kooperationspartner. Die heißen auch China Asset Management. Und wir sehen halt in der Wertentwicklung des Fonds, dass es einen riesen Vorteil hat, jemanden vor Ort zu haben, der gut vernetzt ist, politisch und auch mit den Unternehmen. Das macht auch einen riesen Unterschied. Und was, denke ich, nochmal wichtig ist, es gibt ja zwei Klassen von Aktien. Einmal chinesische Aktien, die nur in China gehandelt werden, also onshore oder Mainland. Und es gibt chinesische Aktien, die in USA oder in Börsen außerhalb Chinas gehandelt werden. Und unser Fonds konzentriert sich nur auf Aktien, die in China selbst gehandelt werden. Ich denke, das hat schon Vorteile, was Risiken angeht. Man ist dann näher am Markt und ist dann auch weniger gefährdet, was regulatorische Änderungen angeht. Das hat ja viele chinesische Aktien getroffen, die in Amerika gehandelt werden in den letzten Wochen, Monaten. Das ist uns erspart geblieben.
Ja, klar, wenn man Insider-Informationen hat oder vor Ort den Markt dann auch kennt und auch die Zwischentöne und Bewegungen mitbekommt, ist das von Vorteil. Bisher, Sie haben das vorhin schon mal angesprochen, stand ja China immer für exorbitantes Wachstum, ja, aber auch das Land hat eine Menge Probleme. Ich denke nur an die Altersentwicklung, also auch da die demografische Entwicklung. Experten sagen ja, ab 2026, ist gar nicht mehr lange hin, schrumpft das Wachstum im Reich der Mitte. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen, denen sich Peking stellen muss?
Ich denke, Sie haben schon erwähnt, das erste ist sicherlich Demografie. Wir sehen jetzt schon, dass die Erwerbsbevölkerung schrumpft, also die 16- bis 64-Jährigen. Und wir wissen als Volkswirte noch nicht genau, was eigentlich die Implikationen dessen sind. Wir kennen nur das Beispiel Japan mit einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung und auch Gesamtbevölkerung. Da haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten schwaches Wachstum gesehen, Deflation. Ist das jetzt nur Japan-spezifisch oder gilt es für alle Volkswirtschaften, die eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung haben? Das ist so eine offene Frage, die man sicherlich in den ersten nächsten Jahren beantworten kann. Das ist sicherlich eine Herausforderung für jedes Land, mit einer schrumpfenden Bevölkerung umgehen zu müssen. Ich hatte schon die hohen Schulden erwähnt. Damit steht China nicht alleine, auch wie in Europa. In den USA ist das Schuldenniveau sehr, sehr hoch. Also wir haben insgesamt auf der Welt ein sehr hohes Schuldenniveau. Aber klar, das muss gemanagt werden. Und wenn es nicht gut gemanagt wird, dann kann es natürlich große Probleme am Wohnimmobilienmarkt in China geben. Das würde auch soziale Unruhen zu Folgen haben. Also von daher ist es sicherlich ein richtiger Weg der Regierung, versuchen, die Schulden zu reduzieren oder einzudämmen. Aber es ist natürlich auch mit Risiken verbunden. Wenn man zu viel macht, stürzt das Wachstum ab. Also auch eine Gratwanderung, die wir auch in Europa haben. Ja, können wir die Zinsen anheben jemals wieder oder nicht aufgrund der hohen Verschuldung? Das ist sicherlich noch eine Herausforderung. Regulierung hatten wir ja schon viel drüber gesprochen. Klar, als kommunistische Partei kann man sehr schnell Entscheidungen treffen. Aber ist es dann die richtige Entscheidung? Und wenn sie falsch war, kann man die dann schnell korrigieren? Oder gibt es dann politische Prozesse, die dann eine Korrektur verhindern? Das sind dann sicherlich Fragen, die man beantworten muss in den nächsten Wochen, Monaten. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Also von daher, es gibt einige Herausforderungen für China, aber es gilt natürlich für jedes Land. Es gibt die großen Chancen, die China bietet. Und von daher ist es wirklich eine spannende Zeit und ich denke auch nach wie vor auch eine attraktive Anlageregion.
Sehen Sie denn auch die Gefahr, dass China scheitern könnte? Peking fördert ja auffallend Innovation und sieht gerade darin das Wachstumsmodell der Zukunft.
Ja, also es wird ja immer wieder vom asiatischen Jahrhundert gesprochen, das uns bevorsteht. Das wird dann immer so dargestellt, als wäre das schon ganz sicher. Aber meine Erfahrung ist, dass natürlich nichts ganz sicher ist. Ich erinnere mich, in den 80er Jahren wurde Japan hervorgehoben als die neue Weltmacht.
Ja.
Also von daher, nichts ist sicher im Leben. Es gibt immer wieder Chancen, Herausforderungen. Es gibt auch Dinge, Prozesse, die schieflaufen können. Das ist ganz normal. Kann man das dann noch rechtzeitig korrigieren? Also ist die Politik handlungsfähig, handlungsbereit? Ist die Politik klug? Das sind spannende Fragen, die immer wieder neu definiert werden müssen. Und das gilt nicht nur für China, gilt natürlich für jede Region. Aber ich denke, China hat gute Voraussetzungen, weiter erfolgreich zu wachsen und groß zu werden. Aber wie gesagt, alles ist mit Chancen und Risiken verbunden.
Was ist eigentlich Chinas Weg? Haben die so ihren ganz eigenen gefunden oder lernt die Parteiführung vielleicht auch aus den Fehlern der Industriestaaten oder kopiert bestimmte Sachen?
Definitiv. Ich denke, der Anspruch, den China hat, ist, ein reiches, ein erfolgreiches Land zu werden. Pro-Kopf-Einkommen in China ist ja im Moment noch auf dem Niveau wie in Japan 1985 oder wie in Südkorea 1998. Also es ist schon weit entwickelt, aber hat noch nicht das Niveau Pro-Kopf-Einkommen wie in Japan, in den USA und Europa erreicht. Also da ist sicherlich der Anspruch, aufzuschließen zu den anderen Industrienationen im Pro-Kopf-Einkommen. Wir sehen, dass das Hinterland in China noch stark unterentwickelt ist. Da besteht also noch Entwicklungsbedarf, um so eine Gleichmäßigkeit zu schaffen innerhalb Chinas. Und man möchte natürlich in der Welt eine deutlich größere Rolle spielen. Da spielt natürlich auch die Seidenstraße eine Rolle, um hier praktisch einen größeren Einfluss zu nehmen. Aber das ist auch etwas, was wir aus der Vergangenheit kennen. Oft wird ja der Konflikt China-USA verglichen mit dem Konflikt Deutsches Reich und England im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Manchmal führen solche Konflikte auch dann zum Krieg. Ich denke nicht, dass wir einen Krieg sehen werden. Aber es ist natürlich ein Prozess, der auch mit Konflikten behaftet ist. Man braucht ja nur den Handelskonflikt in den letzten 2 Jahren sehen. Und von daher ist es kein einfacher Prozess. Aber ganz klar, es gibt sicherlich auch einen Weg, in dem der Westen den Aufstieg Chinas zulässt, mit allen Konflikten, in dem praktisch beide Blöcke miteinander koexistieren können, wo man in bestimmten Bereichen zusammenarbeitet, wo man in bestimmten Bereichen streitet, aber wo man halt insgesamt doch auch koexistieren kann.
Ja, wir sehen es ja allein, wie unsere Autoindustrie im Prinzip profitiert von diesem größten und wichtigsten Markt, in dem sie ja auch inzwischen selbst produzieren, was natürlich auch neue Abhängigkeiten schafft. Aber das schließt, denke ich mal, dann eher einen Krieg aus. Aber Sie haben die neue Seidenstraße angesprochen, Pekings Mega-Infrastrukturprojekt. Dem soll ja dann vom Westen her sozusagen ein Gegenprogramm entgegengesetzt werden. Für meinen Begriff kommt das ja fast Jahre zu spät. Das hätte man auch schon früher haben können. Aber wie bewerten Sie diese neue Seidenstraße?
Ja, ich denke, China verfolgt damit 2 Ziele. Zum einen hatte es in vielen Industriebranchen massive Überkapazitäten und hat dadurch einen Weg gesehen, diese Überkapazitäten zu nutzen, um im Ausland Straßen, Brücken etc. zu bauen, also um die eigenen Arbeitnehmer zu beschäftigen in den Branchen und andererseits natürlich auch als ein Mittel, um mehr Einfluss zu haben in der Welt. Und ich denke, diese beiden Punkte hat China gut miteinander verbunden. Was jedoch viel spannender ist im Moment, sind jetzt weniger die Brücken und Häfen, die gebaut werden von China, sondern dass China in vielen Ländern jetzt technologisch die Infrastruktur aufbaut für Mobilfunknetz, Internetstandards, dass Internetfirmen dort chinesische Unternehmen, Internetfirmen dominieren, dass Zahlungssysteme über chinesische Firmen abgewickelt werden. dass also praktisch diese so eine Art eine technologische Seidenstraße entsteht. Und natürlich, wenn man das Zahlungssystem eines Landes kontrolliert, dann kontrolliert man auch das Land. Und vor diesem Hintergrund dürfte der Einfluss Chinas in vielen Ländern in den kommenden Jahren auch deutlich zunehmen. Und für den Westen dürfte es sehr, sehr schwer sein, in diesen Ländern dann noch einen Fuß in die Tür zu bringen. Und dementsprechend, denke ich, ist es auch notwendig, dass es ein Programm gibt, wo der Westen auch Angebote macht. Aber China ist da, wie Sie schon gesagt haben, Frau Hofbauer, schon sehr, sehr weit.
Ja.
Und gerade im Technologiebereich ist natürlich sehr, sehr spannend.
Build Back Better World, so heißt das Programm, das der Westen jetzt aufgelegt hat. Aber ich denke eben auch, da waren die Chinesen Vorreiter, haben klug gehandelt und haben uns da wirklich auch Märkte weggegraben, wo man natürlich im Nachhinein nur noch schwer einen Fuß in die Tür kriegt. Mich würde das mal interessieren, Sie haben es vorhin schon angesprochen, also China ist noch längst nicht so weit wie andere Industriestaaten, gilt ja als die Nummer eins immer noch unter den Emerging Markets, ja. Wenn wir jetzt die Seidenstraße nehmen und China mit der aktuellen Entwicklung und betrachten Asien als Gesamtheit, welche Rolle spielt da China?
Ich würde Ihre Frage jetzt auf den Aktienmarkt beziehen.
Ja, auch auf, und, gern, ja.
Ja, weil es gibt ja den Index MSCI Emerging Markets oder MSCI Schwellenländerindex. Und viele Investoren, die in Schwellenländer investieren wollen, nehmen diesen Index als Basis. Und da darf man nicht vergessen, dass mehr als 60% Anteil an diesem Index haben China, Südkorea und Taiwan. Von daher kann man eigentlich gar nicht mehr von einem Schwellenländerindex sprechen, sondern muss es eigentlich einen Nordasien-Index nennen, weil diese drei Länder eigentlich die hauptsächlich die Performance in diesem Index machen. Und da sieht man halt nochmal auch, wie stark das Gewicht dieser Länder oder Asien insgesamt gestiegen ist in den letzten Jahren und man sich schwer tut, diese Länder dann auch noch Schwellenländer zu nennen.
Ja.
Also ich denke, MSCI muss da sicherlich nochmal an der Methodik arbeiten und vielleicht auch nochmal den Schwellenländerindex überarbeiten. Aber da sieht man nochmal die starke Bedeutung Asiens für die Weltwirtschaft. Und ganz klar ist, lange Zeit war Japan der Taktgeber in Asien. Jetzt ist halt China ganz klar die große Macht in Asien. Japan bildet ein kleines Gegengewicht, aber wenn man über Asien spricht, dann kommt man natürlich als erstes immer auf China zu sprechen.
Genau, aber wenn Sie sagen, es ist sozusagen ein Trio, China, Südkorea, Taiwan, es gibt natürlich noch viel mehr Emerging Markets, auch in Asien. Ja. Welche Länder haben Sie denn noch so bei sich auf dem Radar? Welche Länder sind noch interessant?
Oh, da tue ich mich sehr schwer mit dieser Frage, weil ich jetzt in letzter Zeit vor allem den Fokus auf China gerichtet habe und Japan. Und die anderen Länder sind tatsächlich auch jetzt bei mir in der Aufmerksamkeit nach hinten weggefallen, weil hier die spannenden Entwicklungen finden halt im Moment in China und Japan statt. Und von da fällt es mir da wirklich sehr schwer, Ihnen eine gute Antwort darauf zu geben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber das ist ja auch eine Antwort. Wenn da die Musik gespielt, dann sind es China, Japan, Südkorea und Taiwan. Das ist ja auch schon mal eine Antwort. Auch da vielleicht ganz kurz der Blick noch auf die Branchen. Ist es auch da in erster Linie Technologie? Wir sehen es ja auch gerade mit unserer Abhängigkeit jetzt mit elektronischen Bauteilen, die ja eigentlich auch alle aus dieser Region kommen.
Genau, was wir für China grundsätzlich sagen, Gesundheitssektor, Technologiesektor, Konsum, das sind auch Branchen, die grundsätzlich in Asien natürlich sehr, sehr attraktiv sind.
Edgar Weiß.
Einfach dadurch, Entschuldigung?
Ja, wollten Sie noch was dazu sagen, noch eine andere Branche?
Genau, nee, allein dadurch, dass sich halt eine starke Mittelschicht auch in Asien entwickelt, eine konsumkräftige.
Ja.
Ich möchte Ihnen da nochmal eine Zahl nennen. Die Investmentbank UBS schätzt, dass der Konsum in China in den nächsten 10 Jahren um 9 Billionen US-Dollar zunehmen könnte, wenn dieser Entwicklungsprozess in China sich fortsetzt.
Wahnsinn.
Das sind schon große Zahlen.
Oh ja. Oh ja. Kommen wir von großen Zahlen zu kleinen Emotionen. Ich möchte Ihnen noch zum Schluss 3 persönliche Fragen stellen. Die können Sie lang oder kurz beantworten. Ist Ihnen überlassen. Wein oder Whisky?
Wein, wobei ich in letzter Zeit auch den einen oder anderen Whisky probiert habe und den gar nicht so schlecht fand, aber tatsächlich lieber Wein.
Gold oder Kryptos?
Gold, ganz einfach. lange Historie. Gold hat auch einen religiösen Ursprung eigentlich, ist dann zunehmend zu Geld geworden. Also es ist tief in der menschlichen Psyche verankert. Mit Krypto habe ich mich sehr intensiv beschäftigt, tue ich mich sehr schwer nach wie vor. Ich kann verstehen, dass vielleicht die junge Generation Krypto als die bessere Alternative zum Gold sieht. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber mir persönlich fällt es wirklich sehr, sehr schwer. Und es gibt ja auch einige Stimmen von großen Investoren, die auch sehen, dass die Kryptowährungen auf Null fallen könnten, also wertlos werden könnten. Also von daher ist die Spanne an möglichen Prognosen, wohin Kryptowährungen sich entwickeln könnten, ist sehr, sehr groß. Und da tue ich mich sehr, sehr schwer und bin da eher vorsichtig.
Ich wollte gerade sagen, eher ein Sicherheitskandidat. China oder USA mit Blick auf Zukunftschancen?
Ich hoffe beide, also China und USA ist meine große Hoffnung.
Wunderbar. Das war Edgar Walk, Chefvolkswirt der Metzler Asset Management GmbH. Ich bedanke mich ganz herzlich für das wirklich interessante Gespräch und natürlich Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute, Herr Walk. Und vielleicht sprechen wir uns ja mal wieder. Und das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. In der kommenden Woche geht es bei uns ums eben besprochene Gold als Krisenwährung, als Inflationsschutz, als Versicherung. Dazu begrüße ich dann Matteja Maric von der deutschen Börse Commodities, der Emittentin von Xetra Gold. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ja, schön, dass ihr dabei wart.
Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.